Ja, der dann bereit, wenn Sie es sind, Herr Giesbert. Ja.
Folge 228. So ist es. Hörern kurz verraten, worum es geht schon mal, dass Sie schon mal vorbereitet sind. Wir reden über heute der...
Das
der
steht doch in der Ankündigung. Da steht Grey, Ostern, Eddie Murphy und mehr.
Siehst du mal.
Ja.
Und noch Konzerte.
Richtig, ne, das fällt alles unter und mehr.
Ja. Reden wir über Drinks heute?
Nö. Ich trinke ja auch nur Wasser.
Wir haben letzte Woche zusammen Eierlikör gemacht.
Das gehört unter Ostern. Der ist übrigens bei mir schon fast leer. Los, jetzt fangen wir mit der Sendung an.
Echt? Ja. Vorbildlich. Herzlich willkommen zur 228. Folge des Sneakpots. Wir haben uns zurückgezogen in die Wälder von Alaska, um uns hier von schlecht animierten Wölfen zu fürchten. Mit mir hier der große graue Wolf, Robert Krüger.
Irgendwie so ein Geräusch müsste ich machen.
Den ich gemacht.
Auch, aber im Wesentlichen klang die immer wie so ein V8.
V8-Wolf.
Auf dem Sofa da mir gegenüber haben wir unseren Bruchpiloten Stefan Giesbert.
Und der Rest von uns ist schon ganz schön dezimiert worden.
Ja, alle gegessen worden.
The Grey. Allein unter Wölfen. Worum ging's?
Hat der echt so einen dämlichen deutschen...
Ja.
Ach du Scheiße, okay. The Grey, worum geht's? Liam Neeson in der Hauptrolle spielt einen Jäger im Auftrage einer Ölfirma, arbeitet irgendwo nördlich des Polarkreises, nehme ich mal stark an, in Alaska, im Nichts, da haben sie so eine Pumpstation und da gibt's Wölfe und die müssen davon abgehalten werden, dass sie da irgendwie die Arbeiter an der Station angreifen. Und dafür ist er zuständig. Und offensichtlich geht's ihm nicht so gut. Er ist ziemlich down. Am Anfang sieht man, wie er über Selbstmord nachdenkt, indem er sich eine Knarre in den Mund steckt und dann aber doch nicht abdrückt. Naja, und wie es so kommt, irgendwie muss ja weitergehen. Es kommt der nächste Urlaub, er denkt immer an seine Frau und man sieht immer so Rückblenden seiner Frau. Richtig gleich auf. Lass mich zu Ende zusammenfassen.
Ich wollte mir noch aufschreiben, über was ich mich geärgert habe. Ich schreibe jetzt mal auf Rückblenden.
Okay. Jedenfalls, wenn der Film dann eigentlich so richtig losgeht, passiert Folgendes. Die haben irgendwie alle Urlaub, steigen in ein Flugzeug, wollen wieder zurück in die Heimat, fliegen ein Stück und stürzen dann sehr spektakulär mit dem Flugzeug ab. Und knallen irgendwo in der Alaska-Einöde in so ein Eisfeld. Und das Flugzeug ist Trümmer und es gibt einen Haufen Tote, ein paar Überlebende, vielleicht so, ich weiß nicht, anderthalb Handvoll oder so, zwei Handvoll, so in etwa.
Ja.
Ein paar davon sind verletzt, ein paar sterben dann irgendwie noch nach dem Absturz recht bald. Und dann kommt eben, dann kommen die Grauen, nämlich Wölfe. Das ist dann der... Das namensgebende Problem in dem Film. Es gibt diese Wölfe, ein ganzes Rudel davon und die haben da oben natürlich im Schneesturm und so, ist nicht so einfach mit der Nahrung und denken sich, oh ja, cool, so ein paar ungelenke Zweibeiner gibt eine prima Nahrung.
Und happy, happy, ja.
Ja, und das ist es dann im Wesentlichen für den Rest des Films. Die Kerlchen versuchen irgendwie durch mal ein bisschen loswandern irgendwie zur Rettung zu kommen. Also ja, es gibt dann relativ am Anfang in der Geschichte diese Ahnung, dass wir hier bei dem Wrack sind, wir irgendwie gefundenes Fressen für die Wölfe. Wir müssen in den Wald. Können wir gleich drüber sprechen, ob das irgendwie besser ist oder nicht. Jedenfalls laufen sie halt los und wie das so in diesen 10 kleine Jägermeisterfilmen so üblicherweise abläuft, einer nach dem anderen geht an irgendwas drauf, teilweise an Wölfen, teilweise an der Kälte schlicht und ergreifend, teilweise noch an anderen Dingen.
Ja, noch nicht mal.
Okay, Stefan, wie fandest du den Film?
Ich habe mich eigentlich den halben Film über geärgert. Die andere Hälfte habe ich geschlafen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich an viel zu vielen Stellen viel zu sehr über so unsinnige Details und Sachen geärgert, dieses Flugzeug abgestürzt ist. Ja.
Stopp. Also den Flugzeugabsturz fand ich sehr effektiv inszeniert. Also das war unglaublich laut im Kino und diese ganzen Hin- und Her-Flashback-Geknalle von so Szenen, die einfach so ineinander gehämmert wurden mit einem unglaublichen Soundtrack drunter. Also die Soundeffekte vor allen Dingen, die waren richtig laut und richtig shocking, würde ich mal sagen. Das war ein ziemlich krachender Absturz. Also und ich glaube schon, dass es ist wahrscheinlich nicht nett, mit dem Flugzeug abzustürzen.
Nee, aber guck mal, wie sich das Flugzeug, in wie viele Einzelteile sich dieses Flugzeug aufgelöst hatte.
Ja.
Also wenn ich in so einem Flugzeug sitze und dann mich mal mit freundlich geschätzten 150 ins Eismeer wirft, da auf so einen Schneeberg.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich da viel überlebe.
Na gut, es gibt ja bei Flugzeugabstürzen immer Überlebende. Also nicht immer, aber oftmals haut es so ein Vogel runter und dann heißt es irgendwie 300 Tote, 24 Überlebende oder so. Das ist ja Fakt. Also.
Aber trotzdem, also nee. Also der Film hätte da eigentlich schon zu Ende sein können.
Das hätte dir so bei gepasst.
Hätte noch eine Kamera Wölfe aufsehen
sind,
können.
Wölfe sind, glaube ich, keine Aasfresser, oder? Glaube ich nicht. Also hätten die Wölfe da nichts von gehabt, das wäre blöd.
Ich glaube schon.
Das Schattenredaktion könnte das mal in der Wikipedia machen. Nee, ich glaube, das ist jetzt auch nur eine Theorie von mir. Ich bin kein Zoologe.
Nein, das sind doch Hunde. Die fressen doch auch Hundefutter. Das ist ja auch tot.
Das stimmt. Aber es sind Aas in dem Sinne so anverwestes?
Keine Ahnung.
Das interessiert die dann? Na, ich weiß nicht. Ist auch egal.
Finde ich jetzt wesentlich spannender als weiter über den Film zu reden.
Nein, wir müssen jetzt weiter über den Film reden. Ja, also was dann passiert ist, natürlich kommen die dann in so Streitereien.
Kommen diese Wölfe.
Nee, erstmal geht...
Es kam ja schon am Anfang, die Wölfe. Dieser eine Wolf.
Wölf?
Der eine Wolf.
Ja,
der da,
den er am Anfang erschießt.
Genau, der da sich so ranschleicht.
Der ranschleicht? Der rennt wie ein Bekloppter.
Der ist gerannt wie eine Katze, aber nicht wie ein Hund.
Der sah auch nicht aus wie ein Wolf. Der hatte.
Was soll denn das?
Diese Viecher.
Hallo. Der sah aus wie diese schlechten Werwölfe. Oh,
ja, richtig, genau. Die sehen aus wie Werwölfe, weil die haben so ein. Die sind vorne höher als hinten. Ist dir mal aufgefallen, wenn die von der Seite.
Schäferhundmäßig.
Ja, genau. Die gehen so schräg nach hinten runter zum Arsch hin und haben so einen unglaublich breiten vorderen Schulterbereich und auch hohen Schulterbereich und also von allen Wölfen, die ich bisher gesehen habe, sowohl in Tierdokumentationen, Discovery Channel, Zoo, what have you, da sind die immer irgendwie so in etwa so groß.
Der Komplex wird von Wölfen bewacht.
Ja,
die sehen nicht so aus.
Habe ich die immer gesehen und die sind immer in etwa so groß wie ein großer, ausgewachsener Schäferhundrüde, würde ich mal sagen. Und vielleicht eine Idee größer. Aber diese Viecher, die gehen mir bis zum Bauchnabel und ich bin nicht gerade klein. Ja. Also ich weiß nicht, es waren so Monster irgendwie. So
Riesenwölfe, die es nur in Alaska gibt. Die alaskanischen Riesenwölfe.
Und dann heißen die The Grey und der Hauptwolf ist schwarz. Also,
Die Schattenredaktion hier, Kuh. Ja. Was sehr lustig ist, wenn Kuh etwas über Wölfe sagt. in nahrungsarmen Zeiten frisst der Wolf sowohl Aas als auch Abfälle.
Aha.
Also wenn er Hunger hat, frisst er alles.
In der Not frisst der Teufel
Fliegen. Ja, wie
und
wir auch.
Der Wolf.
In der Not schauen wir auch schlechte Filme. So.
I stand corrected. Gut. Trotzdem, also die Wölfe waren unrealistisch, aber jetzt muss ich mal sagen, ich habe so eine Art Making-of oder sowas, so ein Interview-Teil mit den Machern von dem Film nochmal angeschaut. Und die sagen von selbst schon, die Idee war, Wölfe nicht unbedingt realistisch zu zeichnen, sondern Wölfe, so quasi dieses mythologische Bild, was der Mensch schon seit Urzeiten von Wölfen hat. Es gibt ja ganz viel überlieferte Geschichte von diese Monster und die greifen, was weiß ich, die arme Frau, die mit der Milchkanne nach Hause läuft, wird dann von einem Wolfsrudel gerissen. Dieses mythologisch verklärte Bild von diesem Monster, was im Wald wohnt und die Schafe holt, sozusagen zu zeigen, was wie wir uns den Wolf vorstellen und nicht, wie der Wolf vielleicht wirklich ist. Aber geärgert hat es mich auch, bin ich völlig bei dir. Also.
Ja, und ich fand auch nicht, dass die Wölfe gut da reingerendert wurden. Ja,
das ist
dieses Mashup.
Compositing.
Ja, genau. Compositing. So, ich hatte fast das Gefühl, so in dieser Szene kommt die Sonne von links und der Wolf ist von rechts beleuchtet. Also so schlecht war das teilweise. Oder man hat den Wolf auf irgendwie noch ein paar Prozent Transparency geschaltet, dass er so halb durchsichtig ist.
Ja, im Nebel, gell?
Oder
in diesen Nebelszenen, da ist er oder, so.
Wenn die ganzen Wölfe da die sich diesem Lagerfeuer nähern und ihre Augenlichter anknipsen.
Die Szene ist...
Hallo! Ja, ist, nein!
Das ist die Reflexion der Fackel in den Augen des Wolfes. Und die ist natürlich schon
genau,
schauerlich.
Geht in dem, ja, klar. Also das ist schon gut.
Die ist schon schauerlich. Die stehen, also mal, um die Szene kurz zu erklären.
Aber es ist nicht so, dass so ein Wolf sich auf 20 Meter ranschleicht
und dann stehen bleibt?
Dann stehen bleibt und dann die Augen aufmacht, damit man dann die Reflexion in den Augen sieht. Nein.
Doch, das ist wie so ein Periskop. Das wird ausgebaut und ding.
Vielleicht sich aus größerer Entfernung an und man sieht dann auch früher das Licht. Und auch wenn die Wölfe sagen, so, wir gehen jetzt, dann kippen die Augen zur Seite weg, weil sie müssen sich ja umdrehen, weil sie ja hingucken müssen, wo sie hinlaufen. Aber nicht wie in diesem Film, dass die Wölfe einfach rückwärts laufen und dann die Augen zumachen und dann
Hunde
sind sie
laufen
weg.
Aber manchmal rückwärts.
Ja, natürlich laufen die manchmal rückwärts, aber die Wölfe sind ja nicht zurückgetrieben worden, sondern die haben einfach gesagt, so,
ja, aber die wollten sie im Auge behalten.
Bitte.
Im Laserauge. Ja, aber die Szene ist schon, also diese Szene, da stehen sie quasi das erste Mal, wenn sie die Wölfe wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen und dann hält er sie mit so einer Fackel auf Distanz und man sieht im Grunde nur den ersten Wolf so ganz schemenhaft und hinten ist einfach nur eine schwarze Nacht und in dieser schwarzen Nacht kommen dann immer mehr Augenpaare, das ist wie so Sterne, die aufleuchten und dann erahnst du, dass diese Gruppe gerade mit der Fackel so ungefähr 20 Wölfe dazu bringt, einfach stehen zu bleiben. Und ja, die Szene ist schon extrem creepy. Also, aber was ich auch total...
Ich fand die total doof. Ich habe mich nicht mal gefürchtet. Ich fürchte mich von ihrem Quatsch.
Ich muss zugeben, dass ich mich fürchterlich gefürchtet habe, den halben Film über.
Ich habe mich nur geärgert.
Ja, geärgert habe ich mich auch ein bisschen, aber gefürchtet habe ich mich trotzdem. Und... Was mich geärgert hat, ist der Sound, den die Wölfe machen. Also speziell der Leitwolf, der klang die ganze Zeit wie so ein V8 oder so ein V12 im Leerlauf. So, die haben auch aus 50 oder 100 Metern Entfernung, haben die immer einen Tiefbasston in diesen Wald gestellt. So, dass man auch das Gefühl hatte, die Wölfe haben eigentlich nichts Besseres zu tun, als der möglichen Beute schon immer aus hunderten von Metern Entfernung anzukündigen. Übrigens, wir sind hier und wir sind böse und wollen euch essen.
Genau. Also die knurren ja nur, um irgendwie mit jemandem zu kämpfen oder so.
Ja, sicherlich. Wenn du, vor allen Dingen, wenn man so Dokumentationen über Wölfe schaut, wie die jagen, ja, dann ist das ja oft, das ist ja ein sehr taktisches Verhalten. Also da wird ja getrieben und dann gibt's mehrere Gruppen, die irgendwie, die sind ja sogar in der Lage, so Rentiergruppen zu zerteilen, kaputt zu, also sozusagen die Fitness runterzubringen, ja, indem sie die in
den Fitnessbalken runter.
Ja, wie soll man sagen? Also die jagen die quasi K.O.
Genau.
Indem sie sich aufteilen, indem sie in Rudeln sozusagen bringen, dann eine Gruppe ist von Anfang an nur dazu da, die vor sich herzutreiben, bis die Jagdgruppe nicht mehr kann. Die haben sowieso keine Chance, die zu kriegen. Das ist auch völlig klar. Das ist auch deren Aufgabe. Solange, bis dann irgendeine andere Jagdgruppe ein Stückchen weiter hinten in die Richtung, in die sie treiben, übernimmt und die weiterjagt. Und irgendwann die dritte oder vierte Jagdgruppe hat dann den Erfolg und das ganze Rudel was zu fressen. Also das, all diese ganzen Finessen, was Wölfe eigentlich faszinierend macht, blendet der Film völlig aus. Das hat mich eigentlich so geärgert. Die werden so wie stumpfe Monster hingestellt, die einfach nur da sind. Es wird dann mal gesagt, so, wir müssen sie auch dezimieren, denn das tun sie mit uns. So, als ob. Ja, ja. Und es wird immer so hingestellt, als ob er hat die nicht gefressen, sie haben ihn nur getötet. Ja, so. Wir bedrohen ihren Bau, ihre Höhle, ja. Den Wolfsbau wird bedroht und deshalb töten die nur so aus Spaß an der Freude, ja.
Also, genau, man muss den Chefwolf töten, damit alle aufhören. Ja.
Wir haben übrigens die letzte Szene verpasst. Auf YouTube kann man gucken, es gibt nach den Credits noch eine ganz kurze Szene, das ist vielleicht 30 Frames oder so, ist wirklich nicht viel. Ich will sie jetzt nicht spoilern, ich erzähle sie dir nachher. Wer es wissen will, kann es einfach bei YouTube eingeben, The Grey Ending Scene oder so ähnlich.
Oh, das passiert ja sehr selten, wir sind bei mir eigentlich immer bis zum Schluss.
Diesmal warst du so verärgert.
Ja, ich musste dann gehen.
Dass wir dann gegangen sind.
Ja, vor allem der Film geht da 2 Stunden.
Das ist sehr schön. 1 Stunde 57.
Was ich sehr schön fand, das habe ich jetzt diesmal zum ersten Mal mitgekriegt, dass du ab sofort immer einen Timer mitlaufen lässt. Im Kino ist es so, wir sitzen im Kino, der Film geht los, Robert guckt sofort auf die IMDb, wie lange der Film geht und stellt sich einen Timer, damit er immer weiß, wie lange der Film noch dauert. Ja,
das ist super. Weil
dann denkst du dir so, boah, der Film kann bald rum sein und dann zeigt er rüber, 1 Stunde 15. Nein!
Ja, wenn der Film gut ist, kann ich den Timer einfach schlichtweg vergessen, weil dann ist es egal, wenn man gut unterhalten ist, muss man das nicht wissen. Aber wenn der Film schlecht ist, ist das immer nett irgendwie, wenn man dann raufguckt und sieht, noch 24 Minuten, aber hey, wir haben es bald geschafft, es ist jetzt dann auch bald gut. Ja, in diesem Fall war es echt lang. Also ich habe dann irgendwann mal das rübergezeigt, 57 Minuten. Johannes wollte es nicht glauben und hat Debatten angefangen, ob das wirklich stimmt. Aber der Timer lügt nicht. Ja. Nee, auch dass der Film hin und wieder die Physik einfach vergisst. Zum Beispiel diese Szene mit der Schlucht. Wie ist der erste Typ darüber gekommen?
Gesprungen.
Ja, über 200 Meter Schlucht.
Nee, 15 Meter oder so.
Na, das war ein ganzer Fluss unten.
Ja, aber das war ja ein bisschen zusammengewachsen. Ich denke, er ist 15 Meter weit gesprungen.
Ja, wie viele Leute kennst du, die aus dem Stand in vollen Winterklamotten, nachdem sie 1,5 Tage durch Eiskälte gelaufen sind, wenn sie nicht professioneller Weitspringer sind, an einer Abrissklippenkante etwa 15 Meter weit aus dem Stand im ersten Versuch springen können?
Von meinen Superheldenfreunden abgesehen?
Ja.
4.
Das war so ein rennender Unfug, diese Szene.
Haben die da nicht irgendein Seil oder so
gehabt? Die hatten ein Seil, aber der erste ist ja ohne Seil einfach rübergesprungen und hat es drüben angeknotet.
Das war so ein Quatsch.
Ja. Also, ja, nee. Und dann waren sie drüben, diese riesige Schlucht überwunden. Und wer ist unten als erstes? Die Wölfe! Guten Tag, wir haben dies darüber geschafft.
Das sind ja vielleicht neue Wölfe.
Nee. Das sind am Ende.
Ach, das sind die gleichen.
Das sind die gleichen. Am Ende tritt er wieder von Angesicht zu Angesicht den Leitwolf. Es ist ja.
So ein Käse.
Weil also, die Wölfe wussten das.
So
die
ärgerlich.
Die Wölfe wussten das. Wir haben die jetzt auf die Schlucht zugetrieben. Lass uns schon mal rumlaufen. Man muss ja irgendwo einen Weg gegeben haben. Schon mal runtergehen und an dem Baum unten warten, weil gleich fliegt er uns dann auf den Teller. Also, so ein Unfug.
Die springen oben in die Baumkrone und klettern dann irgendwie bestimmt 100 Meter oder so, weil der Baum schon hoch.
Der
Baum
war ein Monsterbaum, ja.
Gibt's 100 Meter hohe Nadelbäume?
Ja, ich weiß nicht, ob es 100 Meter waren. Es gibt auf jeden Fall 100 Meter hohe Bäume, aber ich glaube nicht, dass es Nadelbäume
gibt sind.
Aber
100 Meter hohe Nadelbäume?
Nadelbäume vermutlich nicht. Ist ja egal, der Baum, der Baum war vermutlich echt.
Stell dir mal vor, bei euch in der Wohnung 100 Meter Nadelbaum.
Super, das wäre ungefähr 8-mal so hoch wie das Haus. Aber egal. Naja.
Dann könntest du den Stamm ins Wohnzimmer stellen.
Tja, jetzt will man eine Ecke rausschlagen, in den Kamin legen. Jetzt mal ernsthaft. Lass mal langsam irgendwie auf die Gerade einbiegen, wie wir das jetzt schlussendlich zusammenfassend fanden.
Irgendwann in diesem Film ist auch irgendjemand mal im Wasser. Okay, wir haben minus 20 Grad Außentemperatur.
Das ist übrigens erstaunlich. Es vereist niemandem der Bart oder so. Normalerweise haben die Leute doch immer so
lustige... Die haben ja noch nicht mal Atem...
Doch, das haben sie schon im Flugzeug gehabt.
Ja, ach, ist schon.
Die Szene ist auch geil. Bevor das Flugzeug abstürzt, ist es im Flugzeug offensichtlich Minusgrade. Mhm. Und dann erst beginnt der Absturz. Auch geil. Naja.
Jedenfalls, irgendjemand fällt ins Wasser.
Ja, ja.
Und macht einfach weiter mit nassen Klamotten. Wasser hatte wahrscheinlich 4 Grad, Lufttemperatur minus 10, sind wir freundlich.
Ja.
Der hat noch 5 Minuten, dann ist er einfach tot.
Richtig.
Also.
Vor allen Dingen bei dem ganzen Wind und so, der da auch die ganze Zeit herrschte. Also absolut völliger Unfug.
Da hat es mich ja dann wirklich gerissen.
Ja, ich habe auch gedacht, der springt jetzt in das Wasser und dann dachte ich, ja gut, das war's, ja. Wenn du in so einen Gebirgsbach fällst und dann nicht irgendwie bald mal Rettung in der Nähe ist, dann war's das, dann ist fertig.
Einfach Schluss.
Vor allen Dingen, er hat ja, also wenn du noch Wechselklamotten hast, vielleicht, wenn dich einer rauszerrt und trocken wieder anzieht, vielleicht hast du dann noch irgendwie eine Überlebenschance.
Ja, mein Gott, wir sind im Film, okay.
Ja, aber, genau, aber mit den gleichen Klamotten danach, no way. Und dachte ich, gut, das ist jetzt die Art, wie er dann aus dem Leben scheidet, aber nein, es ist nicht die Art, wie er aus dem Leben scheidet, wir wollen es nicht spoilern. Der andere springt auch noch hinterher und er macht dann auch noch weiter und dann denkst du dir so, das, ja. Wir könnten noch Dutzende solche Momente aufzählen.
Aber das Wasser war schon klar. Und trotzdem ein bisschen trüb. Es sah nicht aus wie schon mal, das gefiel mir.
Ja, das, also den Teil fand ich jetzt nicht debattierwürdig an der Stelle. Gut. Also ihr merkt, ich habe mich gegruselt. Das muss ich im Film hoch anrechnen. Ich habe echt, diese Soundeffekte waren krass. Ich habe mich
immer erschreckt, weil irgendwie ein Wolf plötzlich ins Bild gehüpft ist.
Ja, aber selbst wenn man wusste, dass er gleich ins Bild hüpft, man hat ja diese Ahnung ständig, dass das gleich passiert. Wenn es dann passiert, erschreckt man sich trotzdem fürchterlich. Aber ich kann ihm nicht die volle Punktzahl irgendwie geben für einen wirklich effizienten Gruselfilm. Er war zwar effizient, aber er hat auch so viel so Ärgermomente und das regt mich auf. Und deshalb würde ich sagen, 6 Punkte mehr kann ich nicht zuteilen.
Ja.
Also, hat mich geschaudert, deshalb verdient er ein paar. Auf jeden Fall.
Mich hat er geärgert. Zwischendrin gab es noch, das hatte ich im Vorspann schon angekündigt, Rückblenden. Dann erinnert er sich immer wieder an seine Frau und.
Ja, das ist tatsächlich sehr schwurbelig. Und du hast doch immer aufgeschrien, als dieses Gedicht, als er dieses komische, nee, diesen Zettel, den Brief, den er an seine Frau geschrieben hat.
Oh, ja, dieser Zettel, der dann immer wieder auftaucht. Dann sammeln so von den Verstorbenen die Brieftaschen und die Personalausweise ein.
Und eigentlich übrigens hätte es schon an der Stelle vorbei sein müssen, wo sie über dieses freie Feld auf den Wald zulaufen. Gleich am Anfang, wenn sie vom Flugzeug weggehen, da kommt einmal die Wölfe. Das ist das einzige Mal, dass die Wölfe so ein Jagdverhalten zeigen, wie Wölfe üblicherweise zeigen würden. Sie greifen nämlich von zwei Seiten mit getrennten Gruppen als solche Jagdgruppen an.
Genau.
Und das führt normalerweise, wenn ein Wolfsrudel, vier Wölfe auf jeder Seite und irgendwie der Leitwolf, der vorne im Wald lauert, dann führt das normalerweise dazu, wenn die jemanden jagen würden, der in etwa so schnell laufen kann wie ein Mensch, dass die mindestens einen erwischen. Geht nicht anders. Ja? Die Jungs mit ihren dicken Winterstiefeln, die dann irgendwie so da runterstapfen. Super unrealistisch, dass da alle 4 oder 5, wie viel es noch waren zu dem Zeitpunkt, davongekommen sind. Totaler Quark. Der eine, den du meinst, der ist schon vorher gerissen worden.
Ach so.
Aber dann greifen sie nochmal an und dann schaffen sie es in den Wald. Obwohl sie irgendwie 150, 200 Meter zu überbrücken haben und die Wölfe eigentlich schon irgendwie so auf 10 Meter ran waren oder so.
Ja.
Und so, hast du mal versucht, von einem Hund wegzulaufen? Du hattest doch mal einen Hund.
Wenn du erstmal Wetzel wieder angefangen hast.
Ja.
Ist aber schnell.
Jetzt mal ernsthaft, hast du mal versucht, von einem Hund wegzulaufen?
Ja.
Jetzt kannst du sowas von abhaken. Und es ist nur einer.
Genau.
Ah, ja, mein sehr Hund ärgerlich.
Ist auch ein bisschen rot, weil ich gestern den ganzen Tag mit einem Hund gekämpft habe.
Du hast mit einem Hund gekämpft?
Ja.
Wolltest du den Film nochmal nachspielen? Nochmal gucken, wie weit du kommst? Wie groß war der Hund? Weil so rot ist sie jetzt nicht. Und dann war das ein braver Hund.
Nee.
Nee?
Ja.
Aber wieso ist denn da? Da ist ja nichts verletzt, ist ja alles noch zu.
Nee, sie hat doch nur zaghaft zugeschnappt.
Ah, okay.
Aber halt nicht reingerissen, sondern.
Ah, okay.
Und sie hat keine Babyzähne mehr. Deswegen.
Was war es für eine Rasse?
Hovard.
Hovard, okay. Ich dachte, ja. Wolfshund oder so, um beim Thema zu bleiben.
Aber ja, aber.
Machst du ja alles.
Die ist irgendwie erst, ich glaube, 8 Monate oder so. Und wächst irgendwie noch ein Jahr lang. Das ist halt jetzt schon.
Also du zeigst gerade so etwa Hüfthöhe, würde ich sagen, oder knapp ja, drunter. Ja, okay. Ja. Jo, das wird ein stattliches Viech.
Genau.
Okay.
Ja, mit der war ich eben laufen.
Das ist ja cool, wenn man so einen Begleiter, Begleiterin schön, hat, ja. Die da mitjoggt. Gut, okay, also wie viele Punkte hast du gegeben?
3.
Okay, also, ich gebe 6.
Nee, ich habe mich echt dauernd geärgert. Ich weiß noch nicht, wofür 3. Ach doch, schöne Landschaftsaufnahmen. Das muss ich sagen. Es waren teilweise echt tolle Aufnahmen von der Landschaft dabei und ich habe mich am Anfang auch so gefreut, dass dieser Film und er dann mit so einem Scharfschützengewehr, dachte ich so, cool, das wird ein schöner Krimi.
Ja, auch geil, ne?
Schöner Krimi und so.
Dieses Flugzeug ist abgestürzt und das Gepäck liegt überall verstreut, aber es findet sich keine Waffe. Wir haben ein Messer insgesamt. Also ein einziges.
Er findet sein Scharfschützengewehr, aber das ist kaputt.
Das ist irgendwie kaputt, aber es findet sich auch nichts anderes. Sie haben nicht mal für jeden ein Messer oder so. Also ist auch geil.
Hast du mal versucht, im Flugzeug irgendwas zu schneiden?
Ja.
Da nee, sind ich meine, keine Messer.
Nein, aber das in der Küche vielleicht oder in irgendwie in dem ganzen Gepäck. Die Koffer liegen ja überall rum. Da musst du nur mal alle aufmachen und mal reingucken. Muss auch irgendwas geben oder irgendein scharfkantiges Metallschrapnell von dem Flugzeug oder so mitnehmen. Aber nein, man hat ein einziges Messer und das ist es dann.
Und Stöcke.
Stöcke, genau. Die man sich zurecht schnitzt, aber man kann nie in den Wald gehen, um einen Stock zu holen, den man schnitzen kann. Aber sie haben plötzlich alle perfekte Stöcke von der super perfekten gerade, Länge, ja. Die alle super gerade sind. Aber wie sie die gesammelt haben, ohne dabei gefressen zu werden, ist unklar. Ja, gut, wir regen uns schon wieder auf. Jetzt ist Schluss. Nächstes Thema. Was haben wir noch? Sag mal was, auf meinem Zettel steht jetzt hier Osterprogramm.
Genau, Ostern. Wir haben letzte Woche zusammen Eierlikör gemacht zu Ostern.
Das gehört zwar nicht in diesen Cast, sondern in den Cocktail-Podcast unter www.cocktailpodcast.de. Ich muss da jetzt einfach mal ein bisschen Werbung einbauen.
Shameless plug.
Ja, einfach mal so reingehauen. Aber wir haben Eierlikör gemacht, weil war ja Ostern.
Genau. Und Limettensirup auch gemacht.
Stimmt, den habe ich schon wieder fast vergessen.
Der ist auch schon wieder fast leer.
Echt fantastisch. Ja, wir haben Limettensirup gemacht, aber vielmehr haben wir Eierlikör gemacht. Den habe ich gestern mit meiner Mutter getrunken. War gut. Wie viel hast du noch?
Noch ein bisschen was von dem Kirsch noch. Relativ viel. Von dem normalen halber Liter. Von gut über einem Liter. Und von dem mit rum 200 Milliliter.
Wollen wir kurz das Rezept geben?
Ja.
Wir haben gemacht 12 Eigelb. Auf 200...
Nee, auf 400.
400 Gramm Puderzucker. Und jetzt die Sahne. Ich weiß es nicht.
200 Milliliter Sahne.
200
Milliliter? 400 dann
noch. 400 auch.
Ja.
Also 12 Eigelb, nur die Eigelb.
6 Eigelb reicht eigentlich. 6 Eigelb gibt 6 Eigelb, 200 Milliliter Sahne, 200 Gramm Puderzucker und 250 Milliliter Schnaps. Spirituose. Also 70-prozentiges. Wodka,
Schokolade. Nicht 70, 40. Hm? 40. Du hast gerade 70-prozentiges gesagt.
Oh ja, 40-prozentig. Uiuiui.
Ja.
Rum und funktioniert fantastisch.
Rum funktioniert toll, so ein jamaikanischer Rum.
Ja.
Aber ist jetzt super, dass wir das jetzt, dass wir das jetzt rausgeben, wo Ostern vorbei ist.
Kirschbrand.
Kirschbrand haben wir gemacht und Schokoladenbrand haben wir auch gemacht.
Ja. Funktioniert toll, gibt ungefähr 700 Milliliter.
Ja, 6 Eier und passt genau in die leere Schnapsflasche dann rein.
Genau.
Kühl aufbewahren, geht aber durch den entsprechend ordentlichen Alkoholanteil, hält es ein paar Tage.
Ja, also ich habe es letztes Jahr gemacht, da habe ich es nach 4 Monaten noch getrunken.
Was, so, ehrlich?
Gut, ja, das zieht dann richtig durch, wird total sämig, das ist so lecker.
Da hätte ich irgendwie, das weiß ich nicht, das würde ich dann nicht mehr anfassen wollen, rein super. Von den Gedanken her, dass da rohe Eier drin sind und es so lange...
Kein Problem.
Da bist du dann offensichtlich härter im Nehmen als ich. Ja. Also ich würde dann nicht mehr rangehen, aber gut.
Das war wirklich toll. Ich war auch nachher betrunken, ja, egal.
Der war gut. Ja, Ostern. Ostern im Fernsehen ist ja immer, um mal wieder zum Filmthema zu schwenken, ist ja immer so ein sehr, wie soll man sagen, da fackeln sie alle ihre Filme ab, so, weil offensichtlich genügend Leute, ich weiß nicht, wie das Konzept gedacht ist, so, die Leute haben an Ostern nichts zu tun, sitzen alle vorm Fernseher, oder wie genau. Denken die sich das, die Programmverantwortlichen?
Ja,
wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich haben es irgendwelche Analysen ergeben, dass das deutsche Volk an Ostern nichts Besseres zu tun hat, außer vorm Fernseher zu hocken.
Ist ja auch in
Okay. Weiter geht's.
Gut.
Wir waren beim Osterprogramm und für die Hörer, die das jetzt im Podcast hören, das komische Geräusch eben war unsere Aufnahme, die abgerissen ist. Und wir mussten gerade die Karte wechseln und alles ist irgendwie abgefetzt. Aber wir haben die Datei gefunden. Wir wissen ungefähr, wo es gebröselt ist. Und wir versuchen jetzt einfach mal so wieder einzusteigen.
Genau,
wenn was fehlt, schreibt einen Kommentar. Wir erzählen euch dann, was wir da gesagt haben. Oder fragt die Leute, die es live gehört haben.
Das Letzte war, dass an Ostern... die Leute scheinbar nur vom Fernseher sitzen.
Richtig, das war meine These, dass an Ostern die Leute vom Fernseher hocken und...
In der Originalaufnahme, die dann abgebrochen ist, habe ich gesagt, dass das an Weihnachten ja genauso ist.
Richtig, und ich habe gesagt, dass ich das da auch nicht verstehe. Ja, und dann haben wir, du hast, glaube ich, zusammengefasst, was so alles lief. Also Avatar lief, es lief, genau. Was hast du noch gesagt?
Madagaskar lief.
Madagaskar.
King Kong.
Also die fackeln echt so das große Blockbuster-Kinoprogramm ab.
Oh, ich gucke gerade die Fernseh-Highlights von 2008 an.
Das heißt, lief gar kein Madagaskar?
Nö.
Was hast du denn dafür? Also das mit dem Recherchieren üben wir auch nochmal. Gut, dass das abgerissen ist. Wahrscheinlich hättest du es in der Originalaufnahme gar nicht gemerkt. Nee, aber
das ist gut.
Avatar lief wirklich, den habe ich beim Durchseppen gesehen. Und was auch lief, ist Beverly Hills Cop. Das kommt offensichtlich immer, es sind immer so diese Feiertage, wo dann so drei Tage zu füllen sind. Dann bringen sie solche Dreiteiler. Terminator 4 lief übrigens auch. Und Terminator 3 lief, glaube ich, einen Tag vorher auch. Die anderen auch da waren, weiß ich nicht genau. Ich habe Beverly Hills Cop geguckt. Die kamen immer spät nachts. Den Zweier, da bin ich ehrlich gesagt eingepennt, aber den kennt man ja eh mit Brigitte Nielsen, die man ja nur noch aus dem Dschungel kennt heutzutage.
Wieso? Das ist doch eigentlich ein Amerikaner oder ein Schweden oder was ist das?
Oh Gott, wieso jetzt hast du mich, hast du mich völlig überfragt. Die ist... Ja, ich glaube, die ist irgendwie aus Skandinavien, aber sicher bin ich mir nicht. Ist aber egal. Hast du Beverly Hills Cop alle drei gesehen? Ja, oder?
Bestimmt irgendwann
hast
mal
du,
so.
Hast du Erinnerungen an den dritten? Der ist in diesem, der in diesem Vergnügungspark spielt.
Oh, den mochte ich gar nicht.
Das ist so doof. Das ist nur noch Parodie auf die Serie. Das ist so blöd.
Das ist echt blöd.
Das ist mir... Den Einser habe ich ja in Zwischenzeit bestimmt 30 Mal gesehen oder so, weil ich den immer, wenn ich den so durchseppe und gerade nichts Besseres tun habe, dann lasse ich den an, weil ich den lustig finde. Und jetzt habe ich nochmal bewusst,
unsinnig, also.
Bewusst den Dreier geguckt. Das ist so ein Unfug, das ist nicht zu fassen.
Brigitte Nielsen ist aus Dänemark, sagt die Schattenredaktion.
Das ist nah dran. Das ist nah dran mit deinem Schweden und mein Skandinavien trifft sogar voll.
Ja. Ist Dänemark nicht? Ach nee, das wollen die nicht mehr haben. Ja, Entschuldigung.
Meinst hier nicht noch politisch unkorrekte Aussagen auf die letzten Minuten?
Läuft unser Band noch? Ja,
unser Band läuft noch. Übrigens, dieser kleine Fail hat uns ungefähr 6 Hörer gekostet, die keine Lust hatten, sich den Unfug zu Ende anzuhören. Tja, euer Pech. Also Beverly Hills Cop, den Einser, muss ich sagen, kann man einfach immer wieder gucken. Ich habe das schon mal in irgendeiner Sendung vor ungefähr 20, 30, 40 Folgen erzählt. Wahrscheinlich war es letztes Ostern, da waren es 50 Folgen ungefähr. Den kann man einfach immer wieder gucken. Das ist einfach ein saulustiger, guter Film. Aber der Zweier ist auch spannend, aber ich bin eingepennt. Da will ich mir jetzt noch kein Urteil anmaßen. Aber ich glaube, der ist...
Alle an einem Abend? Nee, die kamen...
Nee, die kamen... An sich. Und am nächsten Tag haben sie immer den vom Vorabend danach noch wiederholt. Du konntest also gucken, Beverly Hills Cop 1, dann danach irgendwie nur 48 Stunden oder sowas. Dann konntest du am nächsten Tag gucken, Beverly Hills Cop 2 und dann danach Beverly Hills Cop 1 und am dritten Tag kommst du Beverly Hills Cop 3 und danach nochmal Beverly Hills Cop 2 gucken. Also wenn du den totalen Beverly Hills Cop Overdrive geben wolltest, Sat 1 was the place to be an diesem Osterwochenende.
Das ist krass, dass Sat 1 nicht irgendwie...
Dass die nicht noch irgendwas anderes in der Tasche haben.
Also ja. wenn Kabel 1 das zeigt, okay, aber doch...
Kabel 1 hat ja Ben Hur gezeigt, wie immer.
Echt?
Es gab, glaube ich, in diesen Wochen eine 2 oder 3 Ausstrahlungen von Ben Hur, wie an jedem Ostern seit ungefähr 25 Jahren. Ich kenne auch Leute, ich werde keine Namen nennen, die das dann jedes Mal gucken, weil sie solche Ben-Hur-Fans sind, dass es immer geguckt werden muss. Geht ja irgendwie nicht an mich ran, muss ich sagen. Obwohl es natürlich ein großartiger Film ist, aber irgendwie...
Ich hab ihn immer noch auf der Liste mit Martin zusammen, wo wir Kubrick komplett gucken wollen. Aber da haben wir jetzt auch mal ein Jahr Pause gemacht.
Ah, naja.
Wir haben ja ganz hinten angefangen mit diesem Boxerfilm, also ganz am Anfang. Mark Teller.
So.
Ja.
Ich habe noch einen Film gesehen.
Genau.
Jetzt mal einen richtigen. Also, naja, nicht einen richtigen, aber zumindest einen, der sich ernsthaft zu besprechen lohnt. Nicht wie Beverly Hills Cop. Das war ja mehr so eine, nur mal so eine Randnotiz. Full Metal Village habe ich gesehen. Ist natürlich kein richtiger Film im Sinne Spielfilm, sondern es ist eine Dokumentation. Full Metal Village, sagt ihr was?
Ja, wir waren zusammen auf der Edit und haben die...
Das ist eine rhetorische Frage um den... Oh.
Ja, deswegen antworte ich ja jetzt rhetorisch. Rhetorisch gewitzt, wie so meine Art ist, du weißt es ja.
Ja, also, Full Metal Village.
Wir waren auf der Edit und haben diese zarte Koreanerin gesehen, die dann irgendwie einen Dokumentarfilm über Wacken und das Wacken Open Air gemacht hat. und halt dabei auch diverse Leute interviewt hat, eben die Einheimischen und dann natürlich die Organisatoren und die Mettler, die da unterwegs sind und auch während der Konzerte gefilmt
Wobei hat. Wobei so. Ich sagen muss, es ist gar nicht so sehr, also anders angefangen, der Film ist mehr über das Dorf als über, sagt der Name ja auch, Full Metal Village, ist mehr über das Dorf als über das Festival. Ist auch sehr viel mehr über die Leute in dem Dorf als über die Mettler. Ich glaube, von den Mettlern kommt eigentlich keiner zu Wort. Vielleicht hat sie davon ein paar interviewt, aber das ist dann nicht im endgültigen Film gelandet.
Hat sie uns das doch gezeigt an der Edit. Da kommen noch so ein paar Ausschnitte mit den Mettlern.
Ja, die sind da drin. Du siehst sie, aber die kommen nicht zu Wort. Also, beziehungsweise sie schreien eigentlich nur im Vorbeigehen irgendwie Wacken! In die Kamera.
Ich dachte, das sei das, was dir so in Interviews von sich
gibt. Ach so, ja, naja. Ich habe also aber, ich glaube nicht, dass dem eine
Frage,
nee, aber ich glaube nicht, dass dieser Äußerung eine Frage vorausgegangen ist, sondern das ist einfach so, da ist eine Kamera, da schreien wir dann mal rein. Es ist auch, also der ganze Film, bevor das Festival überhaupt anfängt, läuft der Film eine gute Stunde zehn oder sowas und er ist nur 1,30 lang.
Okay.
Und dann fängt das Festival erst an. Und im Vorhinein siehst du eigentlich nur eine wunderschön gemachte Impression des Dorflebens. Da wird der Bauer interviewt, der irgendwie erzählt, dass er jetzt Kühe da hat und dass man ein Kalb erst dann Kuh nennt, wenn es selbst ein Kalb hatte. Das erklärt er ihr, der Koreanerin, die dann irgendwie immer zu allem Kuh sagt und das findet er nicht richtig, weil das da ist ein Kalb oder ein Jungtier, aber das ist noch keine Kuh und das da ist im Übrigen ein Ochse und deshalb ist das erst recht keine Kuh. Und ja, Dorfkind, was möchtest du dazu sagen?
Ich möchte kurz nur unseren Hörer grüßen. Jetzt bist du wieder dran.
So, Hörergruß auch rausgeballert. Ja, jedenfalls erzählt dann, dass irgendwie ein Kalb 60 Euro nur wert ist und dass das Fleisch heutzutage nicht mehr so bezahlt wird wie... Und dann erklärt er, wie das mit der hocherhitzten Milch sein muss, mit den Schadstoffen, die in der Milch, das muss alles untersucht werden, während er neben der Kanne sitzt und die Katze reinläuft, einfach so die Bauernhofkatze und den Kopf in die Milch hält und einfach ein bisschen was draus trinkt. Echt? Und so mit ein bisschen was meine ich, die Katze trinkt 2,5 Minuten am Stück, wo eigentlich Kuhmilch, glaube ich, gar nicht gut ist für Katzen. Also zumindest die Kuhmilch, die du so im Laden kaufen kannst, wenn das die Vollfett-Kuhmilch, wie sie aus der Kuh kommt, vielleicht ist das was anderes, weiß ich nicht. Naja, ist ja noch nicht pasteurisiert, homogenisiert, entfettet etc. Ja, und der Film schwenkt dann so langsam über die Omis, die so... die eine ist so sehr religiös und erzählt so aus ihrer Vergangenheit, wie sie aus Ostpreußen vertrieben wurde und wie sie dann darüber gekommen ist und wie sie also halt in Gott gefunden hat. Und dann so... Diese Leute mit dieser schwarzen Musik und die schlachten dann da Hühner und machen so, also sie Was? Hat so, hey. Sie hat so, sie, man merkt, wie sie damit ringt, dass sie weiß, dass das gut ist für das Dorf, dass das irgendwie gute PR für das Dorf ist und dass das, viel Geld wahrscheinlich auch in die Kassen ja, spült klar, und, dass sie eigentlich nicht, sich nicht so hinstellen will, dass sie dem negativ, also dass sie das quasi verurteilt oder so, aber du merkst, unter der Haube brodelt da bei ihr so Vorurteile und so, also sie kann es nicht aus vollem Herzen gutheißen. Sie sagt, ja, die jungen Leute kommen in unser Dorf und machen hier Party und so und das für das Dorf ist es gut und für die Leute.
Die das gut fanden von den nicht so jungen.
Ja, die meisten äußern sich dann gar nicht zu, aber sie sind halt irgendwie in die Organisation mit eingebunden. Also der eine zum Beispiel ist auch so ein Bauer, der sonst so eine sehr konservative Weltsicht hat, der dann aber hier und da mal durchscheinen lässt, dass er dann so, ja, er hat eine Biogasanlage auf dem Hof, weil das ist jetzt das neue Ding und er handelt mit Aktien. Jeden Morgen ist das das Erste, was er macht, bevor er rausfährt. Guckt er, wie die Telekom-Aktie steht und ob der die jetzt verkaufen muss oder nicht. Und das findet zwar auf also so einem bescheidenen Niveau statt, aber es ist nett irgendwie. Und der ist dann später in dem Organisationskomitee, was irgendwie die Ordner mit organisiert und macht da irgendwie so eine Straße, weil die Zufahrt da war letztes Jahr zu eng und dann müssen sie die breiter machen und so. Und
das ist schon ziemlich gut organisiert da, gell?
Ja, wie die meisten Festivals, großen Festivals. Also ich war noch nie in Wacken. Ich kenne Leute, die da waren und habe so ein bisschen deren Erzählungen kann ich dagegen halten. Aber ich war dutzende Male auf großen Festivals, Rock am Ring und so weiter. Ist ja dann doch schlussendlich vergleichbar. Also auf Rock am Ring habe ich mich auch immer gefragt. Deshalb hat mich der Film auch sehr interessiert. Bei Rock am Ring, dieses eine Dorf, in das wir immer runtergelaufen sind, wenn unser Bier alle war, das fanden wir immer sehr befremdlich, dass da der örtliche Kiosk oder so ein kleiner Mini-Supermarkt, dass der irgendwie nicht nicht sinnvoll vorbereitet ist auf den Ansturm der Rockermassen. Also es war dann immer so, du gehst in diesen Kiosk rein am zweiten Tag und sie haben noch irgendwie einen Kasten Bier. Und dann heißt es ja, Nachschub kommt vielleicht, aber auch vielleicht auch nicht. Und dann fragst du nach Brennspiritus oder irgendwas um deinen Grill oder Grillanzünder oder Grillkohle oder so. Und dann heißt es ja, ist aus. Und oder gucken Sie mal da hinten im Regal. Und dann gehst du da hinten ans Regal und du siehst quasi die Lücke in dem restlichen Warensortiment, wo dann das Preisschild Brennspiritus ist. Und du weißt, die Lücke ist so breit, da können zwei Flaschen nebeneinander stehen und vier hintereinander. Es gab also maximal, wenn es voll war, gab es 8 Flaschen Brennspiritus.
Verstehe ich nicht. Da hat irgendjemand Kabarettismus nicht verstanden, oder?
Das verstehe ich auch nicht. Das ist dann immer so die Sachen, wo ich immer so denke, Leute, das ist euer Reibach. Einmal im Jahr kommen hier die Horden.
Da kommen die ganzen
und kaufen euch den Laden leer, egal wie viel ihr da reinstellt.
Ja, und vor allen Dingen, dann sagt Brennspiritus kostet sonst 2, kostet jetzt 4 Euro oder 5, ist doch wurscht. Zahlen die doch eh.
Natürlich.
Also
keine Mondpreise. Es gibt oben auf dem Festivalgelände auch Händler, die dir das Zeug verkaufen. Die haben natürlich die entsprechenden, wir sind hier die lizenzierten Händler, die auf den Campingplatz dürfen und hier ihren komischen Wohnwagen aufschließen dürfen, also diese komischen Kastenwagen, wo sie dann so das Rollo hochmachen und dann das Zeug vertickern. Die haben natürlich entsprechende Preise, weil die da die Lizenz zahlen müssen. Insofern ist der Supermarkt unten, könnte vielleicht 1 Euro anheben, hätte immer noch einen Riesenreibach. Aber ihr müsst halt mal was da haben, gell? Auf der anderen Seite ist da eine Würstchenbude, die das Konzept verstanden hat. Die sind halt dann auch sonntags offen. Die haben wahrscheinlich in diesem Dorf nie sonntags die Würstchenbude offen. Aber an dem Tag, der ist dann oben und der macht da Würstchen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und da stehen die Rockerschlange, trinken Bierchen und Würstchen und es ist billiger als oben auf dem Festivalgelände. Und wenn man eh noch ins Dorf wollte, um keine Ahnung was, zu versuchen Bier zu kaufen beim Edeka, was nicht funktioniert hat. Oder vielleicht war es auch irgendwas anderes als Edeka. Ich will da jetzt keine Marken bashen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber dann denkst du dann halt so, ey Jungs, ihr habt es nicht verstanden. Und in dem Film, in Full Metal Village, ist es offensichtlich so, die sind sich da alle irgendwie sehr bewusst, dass das passieren wird, dass das wiederkommt. Und dann werden überall so Zäune aufgestellt, damit die Leute nicht in die Vorgärten pissen. Und dann da der Edeka-Markt, der in diesem Fall ist es da einer in dem Film, der rüstet auf und hat dann eben alles Mögliche da. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den Film alles geschönt war, aber man hat so das Gefühl, so langsam steigt die Spannung in diesem Dorf und du hast dann auch so junge Mädels, die dann irgendwie, ja, das ist voll der Zweite Weltkriegsfanatiker, das ist auch so, das passt überhaupt nicht in den Film, aber es kommt dann so raus, dass sie irgendwie wegen ihrer Ostpreußen-Oma der totale World War II Guido Knopp-Fanatik ist. So, was hat das jetzt in dem Film verloren?
Ja, sie hat im Endeffekt quasi so nur berichtet, wie es denn da ist.
Ja,
in ihrem Film,
also genau. Und dann siehst du halt, wie das Unheil oder Unheil in Anführungszeichen, wie der Wahnsinn, sagen wir es mal so, über das Dorf reinbricht. Und das ist schon lustig. Da sind da so Szenen drin. Da steht einer von den Rockern, steht in der Bushaltestelle und sein Kumpel sitzt in der Mülltonne, in so einer grünen Mülltonne, wie Oscar. Und der Typ, der in der Bushaltestelle steht, die ganzen Rockerhorden, die gerade anreisen, es muss so Anreisetag sein, ziehen so an der Bushaltestelle vorbei, teilweise mit Autos, teilweise zu Fuß vom Bus, vom Zug gekommen, ziehen so ihre ganzen Sachen, die sind ja immer, jeder hat ja 40 Kilo Gepäck auf dem Rücken, weil man muss ja die ganze Campingausrüstung fürs Wochenende jetzt vom Zug dahin schleppen. Also es sind immer die ganz armen Schweine, die da anreisen. Ich sehe das auch immer bei den anderen Festivals. Ich bin immer so froh, dass ich mit dem Auto komme, weil das ist echt so eine Quälerei. Und jedenfalls, der Kerl steht in der Bushaltestelle und singt immer Mana Mana. Und dann geht die Klappe von der Mülltonne auf, quasi von innen, geht nur die Klappe hoch, der Kopf bleibt drin und die Mülltonne singt düb, 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 düb. Und er wieder Mana Mana. Und diese Szene bleibt einfach so ohne Kamerabewegung von der anderen Straßenseite rüber. Vorne ziehen die Rockerhorden vorbei und in dem Wartehäuschen von der Bushaltestelle steht die Mülltonne und der Typ und singen ein Duett. Diese Szene ist so großartig, dass du wirklich da denkst, ich muss zu Wacken. Kumpel von mir ist bei
Wacken. Wer den Film, ganz kurz,
ja?
Wer den Film sehen möchte, ich habe gerade von der Stadtredaktion gemeldet gekriegt, den gibt es in der ZDF-Mediathek im Moment.
Ach was?
Ja.
Sieh mal einer an, da habe ich ihn nicht gesehen. Ah, ich habe ihn auf DVD geguckt, aber ja, toll.
Ja.
Also wirklich lustig. Ein Kumpel von mir ist bei Wacken, das versinkt ja auch immer im Matsch, weil das ist ja so nordfriesische oder norddeutsche, ist irgendwie Schleswig-Holstein, so nördlich von Hamburg, so halben Weg zur dänischen Grenze.
Ach hey.
Irgendwo im Nichts, so ein kleines Dorf.
Deswegen war Brigitte Nielsen noch da. Eddie Murphy. Entschuldigung, alles durcheinander gebracht wieder.
Jedenfalls, dann, das versinkt ja dann immer im Matsch und ein Kumpel von mir war da auch mal gewesen mit seinem Sohn. Ja, ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ich weiß nicht, ob das okay für ihn ist, wenn ich das erzähle. Ist ja auch wurscht eigentlich. Jedenfalls, er war dann...
Wie alt ist denn der Sohn?
Der Sohn ist so noch nicht ganz volljährig.
Ach so, okay. Ich dachte schon so mit 4-jährigen
Backen. Nee, wahrscheinlich eher so. Ich weiß nicht, wie alt der Sohn war damals. Vielleicht 14, 15. Und die sind da hingegangen und er ist dann irgendwie in den Schlamm getreten, hat seinen Schuh verloren und ist dann im Schlamm, hat er nur noch den Fuß quasi wieder rausbekommen, den Schuh nicht mehr. Und, die beiden sprechen nur Englisch und die sind dann, kam irgendeiner und hat sie auf Deutsch vollgequatscht, so, bla bla, irgendwas zu denen gesagt und die haben so, sorry, nichts verstanden. Ne? Ja. Und hat der andere kurz nachgedacht und meinte, I said, there's no fucking way to get your shoe back. Und ja, so war es dann auch, weil so ist Wacken. Ist dann halt, der kommt da irgendwann vielleicht ein paar Monate später wieder raus. Und das ist in dem Film die letzte Szene und die ist die einzige wirklich erschütternde, die mich wirklich so ein bisschen, wo ich dachte, jetzt kriegt's einen fiesen Beigeschmack, dass es dann am Ende eine Kamerafahrt, so ich weiß nicht, ob es aus dem Flugzeug oder aus dem Helikopter von irgendeinem Berg runter oder vom Kirchturm oder so, so ein Schwenk über die verlassenen Campinggrounds, so, ja. Das sind ja wirklich Berge, ganze Anhöhen um das Dorf rum, die mit Zelten zugebaut werden. Man sieht es ja auch, während das Festival läuft, sieht man mal so einen Schwenk und man sieht ihn dann später auch nochmal und es ist einfach die Müllmengen, die da zurückbleiben. Das sieht einfach aus, als wären die Vandalen durchgezogen und jetzt weg und hätten einfach alles in Schutt und Asche gelegt, das Zelte, alles Bierdosen, einfach, das Ding ist in Müll überhäuft. Also wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du es nicht am Ende von diesem Film siehst. Und ich habe diese Vorstellung immer so bei Rock am Ring, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Moralapostel, aber wir haben unseren Scheiß immer versucht wieder zu 100% mitzunehmen. Wahrscheinlich bleibt immer irgendwo was liegen. Ja. Aber wir haben zumindest noch nie ein ganzes Zelt zurückgelassen oder irgendwie solche absurden Sachen. Und du siehst wirklich, es sieht fast so aus, als hätten sie einfach alles eingerissen und wären gegangen und nicht, als hätten sie was abgebaut und wären gegangen. Also es ist einfach alles noch da. Und das ist dann so ein bisschen traurig, wie sich dann am Schluss die Leute zwar die grinsen alle, aber irgendwie hast du das Gefühl, das ganze Dorf zieht los und ist jetzt erstmal eine Woche beschäftigt mit Müll einsammeln. Und da weiß ich nicht, ob die da irgendwie genug dran verdienen, dass sie sagen, ja, machen wir halt.
Schon, sonst würden sie es nicht mehr zulassen. Und sagen, ja, einfach sperren sie es und alles gut.
Das ist so ein bisschen das Tragische gewesen, aber eine Szene ist drin, wie die Feuerwehrkapelle von Wacken auf der Bühne in dem Festival irgendwie so vormittags auftritt und die Omis stehen nebendran und machen gute Miene zum bösen Spiel, weil die Feuerwehrkapelle oben gibt sich alle Mühe, spielt und singt irgendwelche Volksweisen und unten stehen die ganzen Rocker und nehmen das mit so einem ironischen, egal, wir sind eh schon betrunken, wir machen jetzt Party, egal was da oben gespielt wird und gehen halt zu der Blaskapelle dicke Backe-Musik ab und moschen und headbangen und alles und die Oma steht halt direkt einen Meter neben dem headbangenden Monstervolk, was irgendwie mit 37 Piercings im Gesicht und Lederkutte mit überall Nietensachen und so weiter und steht so und beugt sich so ein Stück weg, weil sie immer die Haare so halb abkriegt und ist so wirklich, du siehst sie im Gesicht angewidert, aber irgendwie doch so dieses, naja, sie freuen sich zu der gleichen Musik, zu der ich mich auch freuen würde, aber ich kann in dieser Umgebung nicht so richtig abgehen. Und dann feuern die an und dann Wacken, Wacken, Feuerwehr. So wird dann, wenn die dann so zwischen zwei Liedern, wenn die dann angefeuert und du siehst halt, dass das Publikum an der Stelle nicht nur denkt, ah ja, jetzt der Auftritt von der Feuerwehrkapelle, wann kommt endlich wieder Metal, sondern die nehmen einfach jedes Angebot für Party an und sind einfach gut drauf und das ist wirklich, das ist so eine schöne Szene, das ist echt toll. Also gucken, Film, Empfehlung, 9 Punkte. Dokumentarfilm muss man wissen, die erste Stunde ist sehr, sehr ruhig, du siehst eigentlich nur Dorfleben, es werden wenig Fragen gestellt, die Leute reden eigentlich immer von selbst, es wird über alte Leute, über das Altwerden mit der Landwirtschaft, über Liebe im Alter, es wird über alle möglichen wirklich sentimentalen, romantischen Themen geredet und am Ende fallen die Horden ins Dorf ein, das ist wirklich toll gemacht, also schöner
Film. Liebe Hörer, was sind denn eure Festivalerfahrungen? Habt ihr auch schon Zelte zurückgelassen oder Bierdosen?
Genau. Outet euch, ihr Umweltschweine.
Nee, aber man, oder im Nachbarzelt beobachtet, dass jemand sein Zelt angezündet hat, anstatt es mitzunehmen.
Ja.
Das wäre eigentlich auch lustig.
Das machen, bei Rock am Ring kommt das vor.
Echt?
Ja, ja. Zelte einfach abgebrannt werden am Schluss. Das sieht man regelmäßig.
Das ist schon ein bisschen assi.
Ja. Ja, ich hab's Rock am Ring, muss ich zugeben, noch nie am Montag erlebt, wie es dann ist, wenn wirklich Abreisetag ist, weil wir bisher immer Sonntagnachmittag abgebaut und alles ins Auto verpackt haben. Und dann
verpasst ihr das letzte Konzert?
Oder? Nee, wir sind dann, du baust ab, also so haben wir es immer gemacht, du baust ab, verlädst alles ins Auto, trinkst irgendwie um, weiß ich nicht, 17, 18 Uhr dein letztes Bierchen und sagst so, ab jetzt muss ich nüchtern bleiben, oder halt einer, der fahren muss dann eben nüchtern bleiben, der hat dann irgendwie sein letztes Bierchen zur Currywurst und dann hört er auf. Und dann bleibst du für die Konzerte da bis 2 Uhr nachts oder was, wann dann halt rum ist. Und dann gehst du zurück, setzt dich ins Auto und fährst. Und dann kommst du ohne das ganz große Verkehrschaos raus und kannst irgendwie, wenn das ein Mietwagen war, wir haben zum Beispiel einmal einen Hänger gemietet, einfach weil wir das ganze Gepäck da nicht hätten hinkriegen können. Und du hast ihn über so einen Wochenendtarif gemietet, irgendwie, dann musst du den Montag wieder abgeben, irgendwie Montag um 9. Und das kannst du dann halt einhalten. Hättest du nicht machen können, wenn du Montag um 9 erst aus dem Zelt krabbelst in der Eifel. Und da gehen dann halt die gigantischen Staus los. Also in Wacken sind es, glaube ich, in dem Film fällt einmal die Zahl 60.000 Leute. Bei Rock am Ring sind es bis zu 100 oder über 100.000 Leute. Wenn die dann alle gleichzeitig ein kleines Eifeldorf verlassen wollen, kannst du dir vorstellen, was mit den das ist Verkehrsinfarkt für Stunden. Also ja, das war jetzt auf dem Festival, wo ich am Wochenende war, nicht ganz so krass. Ich war bei Catch a Fire. Leute, die mir bei Facebook folgen, werden es gesehen haben. Ich habe das eine oder andere
gepostet. Ich habe mich ausgeblendet, weil du hast so gespammt.
Ja, und so viel war es auch wieder nicht. Catch a Fire ist ein Hip-Hop-Festival, ganz andere Baustelle, geht auch nur einen Tag, insofern muss niemand zelten.
Du hast auch nicht gemoscht?
Ich habe auch nicht gemoscht, man headbangt auch nicht, man bounced, genau. Ja, Arme rauf und runter und hüpfen.
Ah, hüpfen.
Ja, und geil. War im Glaspalast in Sindelfingen, gab es dann einen Tag später, Ostersonntag auch noch in Freiburg irgendwo, haben sie die gleiche Show nochmal abgezogen, weil wir waren bei der ersten Instanz in der Nähe von Stuttgart, Sindelfingen. Schlechte Organisation von den Securities, muss ich an der Stelle anprangern, so geht das nicht. Vier Securities, die so vier Eingangsvereinzelungsanlagen heißt es, glaube ich, wenn da so Dinger sind, wo immer nur eine Person einzeln durchgehen und dann vom Security abgetastet und dann darfst du rein. Ich weiß nicht, wie viele Zehntausende von Leuten da in diese Halle passen, weil es ist so eine richtig große Sporthalle, so groß wie die Eissporthalle in Frankfurt ungefähr. So.
Nicht viel mehr als 12.000, glaube ich.
Naja, gut, du hast das ganze Feld unten mit, gell? Ich weiß nicht, wie viel, aber lass es ein paar Tausend, vielleicht 10.000 gewesen sein. Ich kann es nicht, ich bin da nicht gut im Schätzen. Aber es ist halt einfach dann mit vier Eingängen, ist einfach nicht cool, ja? Also das dauert halt.
Vier Eingänge?
Ja, es gab dann einen Eingang.
Ein Eingang mit vier Kanälen.
Richtig.
Das war's.
Das war's. Und davon ist, also es waren fünf Kanäle, aber einer war VIP und obwohl die Schlange, was weiß ich, wie viele hundert Meter lang ist und bei VIP sich stundenlang nichts tut, kommen die nicht auf die Idee, den vierten Eingang noch aufzumachen, den fünften. Und einer davon war U18. Das heißt, da müssen die Kids immer ihre unterschriebene Einverständniserklärung von Mama, dass sie da sein dürfen, müssen die dann immer mitbringen und dann wird das halt kontrolliert und ich weiß nicht, was da noch alles gemacht wird. Das heißt, einer davon war sowieso extrem langsam, der Eingang, und ich glaube, die U18-Kids haben noch mehr gelitten, wobei ich, also es ist nur eine Vermutung, aber so würde ich es mal interpretieren. Und in der Mitte waren dann drei Eingänge für Ü18, wo so das normale Volk, sag ich mal, reingeht, ja, die jetzt nicht irgendwie Sondergenehmigungen brauchen. Und dann gab es einen VIP, wo halt nichts los war. Aber der Typ stand die ganze Zeit nur rum und hat nicht gedacht, dass er vielleicht in der Zeit sich mal nützlich machen könnte, sondern stand halt da rum. Und dann dauert das halt Stunden, gell? Irgendwann fängt es dann an zu regnen und du stehst und stehst und stehst und kommst halt echt nicht voran und irgendwann bist du dann drin, hast schon, was weiß ich, wie viel Künstler verpasst. Also wir waren vor dem ersten Act da und sind halt, weiß ich nicht, zum wievielten Act dann drin gewesen, weil du hörst dann die Musik, aber davon hast du halt nichts. Hörst nur so Gewummer aus der Halle, da merkst du, oh, jetzt ist schon losgegangen, aber ich stehe immer noch draußen. Das hätte man echt besser organisieren können und zwei Pizzastände für all die ganzen Leute ist halt auch ein bisschen dünn. Getränke war gut organisiert. 12 Klokabinen für die Mädels und 12 Klokabinen für die Herren. Macht 24 Klokabinen für alle. Also wirklich nicht 12 Klos in der Halle, sondern 12 Kabinen in einem Raum.
Das war alles?
Das war alles, was es da an öffentlichen Toiletten gab. Das ist halt echt mies organisiert. Und dann haben sie über den Abend immer lauter gedreht, wie es immer so üblich ist. Für die Top-Acts muss es ja den geilsten Sound geben. Das hat hingehauen bis zum vorletzten Act, bis zu den absoluten Beginnern, die da mal wieder, die Band gibt es ja eigentlich, war die ja aufgelöst. Und jetzt war halt Reunite. Die bringen auch ein neues Album raus.
Okay.
Und der letzte Act, der das dann fertig machen durfte, war Samy Deluxe. Und da waren sie dann drüber über den Punkt, wo die Anlage klippt, und haben es irgendwie nicht gemerkt und haben es auch nicht mehr runtergedreht. Und Samy hat auch ein sehr eigenartiges Programm gemacht. Ich habe im Netz ein bisschen auch Beschwerden gelesen von Leuten, die eigentlich die totalen Samy-Fans sind. Ich bin nicht so der wahnsinnige Samy Deluxe-Fan. Und haben es dann halt völlig drüber gedreht. Ja, also das war dann nur noch Lärm. Ich hatte dann mir irgendwann Taschentücher in die Ohren gestopft, weil es so brutal laut war. Und es war trotzdem kaum auszuhalten. Also es war dann halt nur noch übersteuert und nicht mehr schön. Zum Glück, bis dahin, wo ich es hören wollte, absolute Beginner war das, weshalb wir unbedingt da waren, weil wir die hören wollten. Oder heißen ja jetzt nur noch Beginner, schon seit dem letzten Album.
Bist du denn gegangen, oder?
Nee, wir haben Samy schon noch zu Ende geguckt, aber am Ende dann schon mal irgendwann so, ja, jetzt wird er wahrscheinlich nicht mehr so arg lange machen, jetzt holen wir schon mal die Jacken, jetzt geben wir schon mal den Pfand wieder ab und stellen uns dann irgendwo hinten auf so eine Empore, konnte man stehen, da hast du zwar nur noch so kleine Männchen gesehen, auch so eine Sache, 3 Video-Walls da und 5 Kameramänner oder so, aber auf den Video-Walls ist die ganze Zeit nur Werbung. Es gibt keinen... Also man kommt nicht auf die Idee, das Bild, was die Kameramänner filmen, mal für die Leute, die weiter hinten stehen, auf die Video-Walls zu werfen. So, hä? Warum? Wozu sind die dann da?
Drecks-Festival.
Das war echt so ein bisschen, naja. Es war das 10-jährige Jubiläum. Super Special Guest Star war Max Herre und Joy Denalane. Die waren beide nicht angekündigt, standen beide nicht auf dem Line-Up. Und Gentleman und Afrop waren halt auch da. Insofern konnte man geil Freundeskreis-Reunion machen, die es ja auch schon seit langem nicht mehr gibt. Und die dann halt auch da mal so Greatest Hits gespielt haben. Und das war eigentlich auch das Coole auf dem Festival. Also da kam dann halt einfach Gentleman raus. Wenn du auf ein Gentleman-Konzert gehst, dann hast du ja zwar schon die großen Hits, aber du hast dann halt auch immer so, jetzt spiele ich was aus meinem neuen Album und das kennt dann keiner, ja, weil das Album noch nicht raus ist. Das ist ja immer so die übliche Nummer. Und hier war es halt so, jeder hat so 20, 30 Minuten und kommt dann halt raus und macht halt einfach nur Greatest Hits, einfach nur bam, 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 einen nach dem anderen, geht dann von der Bühne und da viele von diesen Hip-Hopern ja ohne Band spielen, hat einfach nur mit einem DJ hinten dran, sind dann auch kaum Umbauzeiten. Also wenn du so ein normales Festival kennst, wo dann immer 30, 40 Minuten Umbauzeit zwischen zwei Bands sind, hast du da halt, Typ geht von der Bühne, dann ist irgendwie so 2 Minuten Leerlauf und dann kommt der nächste raus und so, jo, 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 und direkt rein, direkt los, ja. Im Zweifel, der DJ klickt einfach eine andere Playlist an und legt einen anderen Beat rein und dann kommt der nächste Kerl halt ran. Das war insofern ganz angenehm. Also man wusste oft nicht, gehe ich jetzt aufs Klo, gehe ich später aufs Klo? So wie bei so einem normalen Festival, wo du weißt, ja, jetzt ist 40 Minuten Umbaupause, jetzt gehe ich ein Bier holen und ein neues Pizza und so, ja. An der Stelle so, ey, jetzt oder später, wer könnte der Nächste sein? Was verpasse ich, wenn ich jetzt? Und so, das, also man kommt da in ganz andere Probleme plötzlich.
Ja.
Gut, jetzt habe ich genug geredet. Gibt es überhaupt noch Hörer? Ist da noch anybody out there?
Soweit ich sehe, haben wir jetzt aber auch keine weiteren Themen mehr.
Das ist gut. Dann machen wir Deckel drauf.
Der Graue kann aufhören zu reden.
Der Graue? So ergraut bin ich auch noch nicht. Hier vorne die 3 Haare.
Die leuchten immer so.
Ja. Wie die Augen von dem Wolf in der Nacht.
Ding! Ah ja. Liebe Hörer, wir freuen uns über Kommentare. Mich würde es echt interessieren, ob ihr schon mal so auf so Festivals wart und
was genau. So geht. Erzählt eure Schauerstory. Ich hätte noch genug Geschichten von Festivals, ja, aber...
Es will aber keiner mehr zuhören.
Nee, ich will sie ja jetzt auch nicht erzählen, aber lockt mich aus der Reserve.
Ja, also für mich ist das allein die Vorstellung da irgendwie...
Du bist so ein Campingverweigerer, gell?
Oh ja, furchtbar. Das
warst du schon mal auf dem Festival?
Nee, ich möchte auch ehrlich nicht hin.
Na, es gibt ja so Hotel-Festival-Leute, die dann so ein halbes Jahr im Voraus sich ein Hotelzimmer ergattern von den paar, die es in diesen Dörfern gibt und dann sagen, okay, ich werfe das Doppelte an Geld in die Richtung, weil ich muss noch ein Hotelzimmer mitbezahlen, aber dafür mache ich das gediegen.
Ja.
Also letzte Festival, wo ich war, Chiemsee Reggae Summer, letzten Sommer, da haben wir uns einen Bus gemietet, haben im Bus gepennt. Das ist dann immerhin nicht Zelt auf der Erde schlafen oder so. Und das ist auch, machst die Tür zu, dann ist das innen drin vergleichsweise leise im Vergleich zum Zelt und vergleichsweise sauber, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Also das ist so der halbe Weg Richtung Hotelzimmer. Kann man ja halten, wie man will. Gut, Schluss für heute. Tschüss.
Tschüss.
So, das nächste Mal schaue ich mir nicht nur an, ob da diese kleinen Zahlen laufen oben, wo es sagt, wie lange es aufnimmt, sondern auch diese unscheinbare Zeile unten, wo steht Remaining Time. Da steht jetzt 3 Stunden 15. Das
scheint wieder drauf zu sein.
Ist jetzt gut. Das ist jetzt die Datei mit der Nummer 14.
Du hast schon eine Datei mit der Nummer 14.
Ja, warte.
Das ist die Produktivdatei, die wir
heute. Ich benenne die mal um in 14, die erste. Hups, jetzt habe ich sie gelöscht. Nein, war Scherz.